Grüß Gott, liebe Zuhörer von Radio Horeb, zum Katechismus-Sendung zu einer weiteren Ausgabe, in der wir heute, wie immer am Mittwoch, das Glaubensbekenntnis gemeinsam mit Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz betrachten. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Ich darf gleich zu Beginn schon verraten, wir machen weiter auf der Seite 230 mit dem Punkt 765. Das letzte Mal haben wir bereits begonnen, über den Ursprung, die Gründung und Sendung der Kirche nachzudenken und haben dabei festgestellt, dass die Kirche zugleich Weg und Ziel des Ratschlusses Gottes ist. Sie wurde in der Schöpfung vorausgebildet und im Alten Bund vorbereitet. Stehen geblieben sind wir dann beim letzten Mal bei der Gründung der Kirche durch Jesus Christus und da machen wir dann auch heute weiter, wie gesagt, mit dem Punkt 765 auf der Seite 230 im Katechismus der katholischen Kirche. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs, und danke, dass Sie sich auch heute wieder die Zeit genommen haben, mit uns das Glaubensbekenntnis zu betrachten.
Ja, grüß Gott.
Beginnen wir gleich mit diesem Punkt 765 auf der Seite 230, in dem es heißt: Der Herr Jesus gab seiner Gemeinschaft eine Struktur, die bis zur Vollendung des Reiches bleiben wird. An erster Stelle steht die Wahl der Zwölf mit Petrus als ihrem Haupt. Sie repräsentieren die 12 Stämme Israels und sind somit die Grundsteine des neuen Jerusalem. Die 12 und die weiteren Jünger haben an der Sendung Christi, an seiner Gewalt, aber auch an seinem Schicksal teil. Durch alle diese Akte gründet Christus die Kirche und baut sie auf.
Ja, bei diesem Artikel, bei diesem Punkt scheint mir vor allem vielleicht gerade der erste Satz sehr wichtig. Der Herr Jesus gab seiner Gemeinschaft eine Struktur. Das heißt, die Kirche hat eine Struktur, dieser Leib Christi, wie wir auch schon gesehen haben, der die Kirche ist, dieser Leib Christi hat eben auch ein Skelett, hat auch ein Rückgrat, hat auch eine äußere Form der Organisation. Und das Wichtigste dabei ist, gerade eben auch diese Struktur kommt von Jesus, ist keine Erfindung der Menschen, keine Erfindung der Kirche selber, sondern eben, wie es hier schön heißt, der Herr Jesus gab seiner Gemeinschaft eine Struktur. Er hat sie nicht einfach irgend so als Fleischteig formiert, sondern er hat sie als Leib, als seinen Leib geformt, seine Kirche. Und so wie der Leib eben auch, wie Paulus im 1. Korintherbrief, vor allem im 12. Kapitel, schreibt, so hat dieser Leib eben auch verschiedene Glieder. Das heißt, die Menschen haben in diesem Leib der Kirche verschiedene Aufgaben. Und es gibt eben auch solche, die das Rückgrat der Kirche sind, die in dieser äußeren Organisation eben auch sichtbar sind. Es gibt eben auch solche, die unsichtbar da sind, aber nicht einfach, weil sie unsichtbar gegen außen wären, wären sie weniger wertvoll. Wir selber wissen auch, wir haben viele innere Organe, unseren Magen, unsere Leber und so weiter. Und wenn die plötzlich spucken und nicht mehr gut funktionieren, ihre Aufgabe nicht mehr gut wahrnehmen, dann leidet der ganze Leib. Und die Nieren und die Leber und die Galle sind nicht weniger wert, weil man sie nicht sieht, sondern jeder hat im Leib Christi seinen Platz, seine Aufgabe. Jeder ist wertvoll. Jeder ist eben dort, wo Gott ihn hingestellt hat, am wertvollsten. Nun, in der Kirche eben gibt es auch diese äußere Organisation, dieses äußere Rückgrat. Und wie wir hier lesen, ist das Petrus als Haupt mit den 12. Also Petrus ist nicht einfach, wie man je nachdem sagt, bei anderen Organisationen primus inter pares, das würde heißen eben der Erste untergleichen, sondern er ist das Haupt. Er ist nicht einfach einer, der eben noch ein bisschen mehr zu sagen hat, sondern das kommt in der Heiligen Schrift ganz klar zur Geltung. Er hat eine Vorrangstellung. Er spricht oftmals im Namen der Apostel. Er gibt Jesus Antwort im Namen der Apostel. Er ist der Erste, der an Pfingsten, wo die Kirche an die Öffentlichkeit tritt, spricht. Er ist eben wirklich das Haupt, der Fels, auf den Christus seine Kirche gegründet hat. Und er ist das nicht, weil er so genial wäre, weil er, Petrus, das wollte, sondern weil Christus ihn dazu eingesetzt hat. Und wie genial Petrus ist, das sieht man ja gerade am Hohen Donnerstag, wo er Jesus eben auch dreimal verleugnet, wo seine ganze menschliche Schwachheit zur Geltung kommt. Und trotz dieser Schwachheit belässt ihn Jesus in seiner Aufgabe an seinem Platz. Er schickt ihn nicht einfach weg, sondern er bestätigt ihn nach der Auferstehung: Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Also Jesus wählt Petrus und er hält an dieser Wahl fest, auch dann, wenn Petrus schwach ist, oder man könnte sagen, gerade weil Petrus eben auch schwach ist, trotzdem hält Jesus daran fest, weil er ihn erwählt hat, weil es in der Kirche nicht um die menschliche Genialität geht, sondern eben um die Genialität Gottes, um die Kraft Gottes, um die Macht Gottes, die, wie Paulus dann sagt, gerade sich in der Schwachheit am schönsten zeigt. Das heißt eben, wie wir gesehen haben, diese Struktur mit den 12 Aposteln und dem Haupt, dem heiligen Petrus, die hat Jesus seiner Kirche gegeben, ist also keine Erfindung der Kirche, wie man oftmals heute hört. Nun aber ist dann auch die Frage an uns, ob ich das auch wirklich glaube, ob ich das wirklich auch annehme, dass das von Jesus her so bestimmt wurde, oder ob ich, wie leider einige auch unterscheide zwischen der Institution oder der sogenannten Amtskirche und der Liebeskirche. Also eigentlich auch eine Frage, ob ich Haupt und Leib und Seele trenne. Das heißt, ob ich dort eine Trennung mache, wo Jesus sie nicht macht, wo Jesus eben ganz eins werden möchte und eins ist mit seiner Kirche. Auf diese sogenannte kirchliche Hierarchie werden wir dann auch noch später ausführlich zu sprechen kommen. Ich wollte hier nur schon einmal einige Dinge andeuten. Und das Wichtigste eben ist, dass auch diese Hierarchie, auch diese Struktur der Kirche eben eins ist, oder dass die eben zur Kirche gehört, dass die nicht später oder irgendwie dazugekommen ist oder von den Menschen erfunden wurde, sondern auch das ist ein Geschenk Gottes, auch das ist ein Geschenk Jesu, dass er uns seine Kirche gemacht hat.
Die Kirche ging jedoch vor allem aus der Ganzhingabe Christi für unser Heil hervor, die in der Einsetzung der Eucharistie vorweggenommen und am Kreuz in die Tat umgesetzt wurde. Der Anfang und das Wachstum der Kirche werden zeichenhaft angedeutet durch Blut und Wasser, die aus der geöffneten Seite des gekreuzigten Christus heraustreten. Denn aus der Seite des am Kreuz entschlafenen Christus ist das wunderbare Sakrament der ganzen Kirche hervorgegangen. Wie Eva aus der Seite des schlafenden Adam geformt wurde, so ist die Kirche aus dem durchbohrten Herzen des am Kreuz gestorbenen Christus geboren.
Die Kirche und Jesus selber sagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Jesus geht es also in erster Linie um den Dienst, um die Hingabe, um die Liebe, die er in die Herzen der Menschen wieder neu legen möchte, nachdem sie diese Liebe Gottes durch die Sünde verloren haben. Und die Kirche führt die Sendung Christi weiter, deshalb ist auch sie da, um zu dienen, um den Menschen das ewige Leben zu schenken, um ihnen die Liebe Gottes durch das Wort Gottes, durch die Sakramente, durch die Führung, durch die Leitung, durch die geistliche Führung zu schenken. Beide, eben die Kirche und Christus, weil sie eins sind, wollen sich ganz schenken, wollen sich hingeben. Nun, wo hat Jesus diese Ganzhingabe vollendet? Wo hat er sie verwirklicht? Er hat sie bei der Einsetzung der Eucharistie und am Kreuz vollendet. Bei der Einsetzung der Eucharistie hat er diese Hingabe am Kreuz schon vorweg genommen. Denn wir hören in jeder heiligen Messe eben auch, dass das, das Blut ist, das vergossen wird, der Leib, der hingegeben wird. Das Blut, das vergossen wird zum neuen und ewigen Bund. Und der alte Bund wurde bereits im Blut geschlossen. Damals war es aber ein Blut eben des Lammes. Jetzt ist es das Blut des neuen Lammes, des Lammes, das Christus ist. Er selber hat sein Blut vergossen, um den neuen Bund zu schließen, ebenso wie Braut und Bräutigam den Ehebund schließen, eigentlich versprechen, sagen, ich möchte mich dir ganz schenken, ich möchte dich ganz annehmen, eben ich möchte dich lieben bis zur Hingabe meines Blutes. So hat eben Jesus, der Bräutigam, auch für seine Braut, die Kirche, sein Blut wirklich hingegeben. Und er erneuert diese Hingabe jedes Mal auch bei der Feier der Eucharistie. So ist eben die Kirche aus seiner Seite hervorgegangen. Wie dann auch Paulus vergleicht, der erste Adam und der zweite Adam, das heißt Christus, eben so wurde auch, so sagt er, aus der Seite des ersten Adam die Frau gebildet und aus der Seite des zweiten Adam, Christus, eben auch die neue Frau, die neue Eva, die neue Mutter der Lebendigen, nämlich die Kirche, gebildet. Und aus der Seite Christi fließen Blut und Wasser, die Symbole für die Sakramente der Taufe und der Eucharistie, denn durch die Taufe bekommen wir das Leben Gottes, durch die Eucharistie werden wir auferbaut, werden wir genährt, wird eben diese Hingabe wieder lebendig, soll auch in uns lebendig werden. Nun, wir können uns bei diesem Punkt auch fragen, vor dieser Sicht der Kirche, die vielleicht ganz anders ist, als wenn wir die Kirche nur als Partei oder als Verein oder als sonstige komische Gemeinschaft sehen, wie verhalte ich mich oder nehme ich diese Sicht, die eigentliche Sicht ist, die Sicht Gottes, wie nehme ich diese Sicht der Kirche an? Das heißt, anders gesagt, bin auch ich überzeugt, dass die Kirche vor allem durch die Liebe und den Dienst aufgebaut wird und weniger durch meine Klugheit oder durch meine nur bloßen äußeren Aktivitäten. Bin ich dann eben auch bereit, der Kirche zu dienen, meinen Dienst der Kirche zu schenken, meinen Dienst jetzt nicht nur das auch, aber nicht nur in den konkreten Dingen, dass ich bereit bin, eben auch zum Beispiel Krankenbesuche, Hausbesuche zu tun, den Rosenkranz vorzubeten und andere Dinge, dass man nicht, denke nicht in erster Linie an diesen Dienst, sondern vor allem auch an den Dienst des Gebetes, an den Dienst des Leidens, an den Dienst meiner Liebe, dass ich mein Gebet, meine Hingabe, meine Liebe für die Kirche schenke, für die Kirche einsetze, dass ich mit Leib und Seele, mit meinem ganzen Sein für die Kirche einstehe, gerade dort, wo sie vielleicht auch angegriffen wird, unter Freunden oder am Stammtisch, wo schlecht über die Kirche gesprochen wird, bin ich bereit, da auch ein gutes Wort für die Kirche einzulegen, auch dann, wenn mich die Freunde und Freundinnen schlecht ansehen, schräg, komisch anschauen, wenn ich vielleicht eben auch Nachteile dafür einstecken muss, bin ich bereit, mindestens zu sagen, dass ich damit nicht einverstanden bin. Denn nicht jeder von uns ist ja vielleicht ein guter Redner, der gerade immer schlagfertige Argumente hat. Aber mindestens sein Veto einlegen, das kann jeder von uns mindestens sagen, ich habe die Kirche gern, ich liebe die Kirche, ich habe eine andere Sicht der Kirche, ich diene der Kirche gern, denn sie ist der Leib Christi, denn sie schenkt mir das Leben Gottes, sie schenkt mir das Wort Gottes, sie schenkt mir Christus selber. Ich habe die Kirche gern und ich stehe ganz zu ihr, auch wenn sie vielleicht nicht vollkommen ist, denn auch ich bin ein Glied der Kirche und auch ich bin nicht vollkommen, aber ich liebe die Kirche, ich stehe gern für sie ein.
So viel also zum Punkt, die Kirche von Jesus Christus gegründet. Falls Sie erst jetzt eingeschaltet haben, liebe Zuhörer, wir sind auf der Seite 231 im Katechismus und betrachten nun den Punkt 767 mit der großen Überschrift, die Kirche durch den Heiligen Geist geoffenbart. Als das Werk vollendet war, das der Vater dem Sohn auf Erden zu tun aufgetragen hat, wurde am Pfingsttag der Heilige Geist gesandt, auf dass er die Kirche immerfort heilige. Damals wurde die Kirche vor der Menge öffentlich bekannt gemacht. Die Ausbreitung des Evangeliums unter den Heiden durch die Verkündigung nahm ihren Anfang. Als Zusammenrufung aller Menschen zum Heil ist die Kirche ihrer Natur nach missionarisch, von Christus zu allen Völkern gesandt, um alle Menschen zu Jüngern zu machen.
Nachdem wir gesehen haben, wie die Kirche vom Vater, ein im Herzen des Vaters gefasster Ratschluss ist, vom Vater geplant wurde, von Christus gegründet wurde, kommt jetzt dieser Abschnitt, dass sie durch den Heiligen Geist geoffenbart wird. Das heißt, der Heilige Geist wird der Kirche gesandt, also nicht einfach irgendjemandem, sondern Christus schenkt seinen Heiligen Geist der Kirche, den Aposteln, die mit Maria im Gebet vereint sind. Der Heilige Geist ist die Seele der Kirche. Wir haben vorhin eben auch gesehen, wie die Kirche der Leib Christi ist. Aber die Kirche, wenn sie der Leib Christi ist, dann hat sie eben auch eine Seele. Und die Seele der Kirche ist der Heilige Geist. Deshalb ist die Kirche eben auch heilig, wie wir dann später noch sehen werden, so wie wir ja eben auch im Glaubensbekenntnis beten, dass wir an die heilige Kirche glauben. Denn sie ist heilig, weil einerseits Christus heilig ist, weil er sie beständig heiligt und weil der Heilige Geist das Leben, die Seele der Kirche ist. Er heiligt die Kirche. Er schenkt die Heiligkeit in der Kirche. Er macht auch uns zu Heiligen. Vielleicht macht er uns nicht zu Heiligen, die auch dann von der Kirche heilig gesprochen werden. Das heißt, deren Heiligkeit die Kirche festgestellt hat. Die Kirche macht ja keine Heiligen, sie stellt nur die Heiligkeit fest. Und die Heiligkeit, die schenkt der Heilige Geist. Aber selbst dann, wenn wir vielleicht jetzt nicht von der Kirche heilig gesprochen werden, wir sind berufen zu dieser Heiligkeit. Wir sollen auch eben nach Heiligkeit streben, in dieser Heiligkeit, in der Liebe des Heiligen Geistes leben. Wir haben hier auch gesehen, wie die Kirche von ihrer Natur aus missionarisch ist. Denn eben die Kirche wurde vom Vater im alten Bund vorbereitet, vom Sohn dann im neuen Bund gegründet und vom Heiligen Geist geoffenbart und gesandt. Mission heißt ja Sendung. Wir sind Gesandte. Wir sind gesandt, um der Welt das Evangelium, das Heil Gottes zu bringen. Die Kirche hat die Sendung, hat die Sendung Christi. Das heißt, alle Menschen zum Heil zu rufen, alle in die eine Kirche Christi zu rufen. Sie ist also eben von Christus gesandt worden. Nun stellt sich natürlich auch für uns die Frage, wie viel Begeisterung, eben wie viel Heiliger Geist haben wir im Herzen oder anders, vielleicht ein bisschen deutlicher gesagt, wie viel missionarischen Eifer haben wir? Brennt uns das Herz auch vor Liebe? Drängt uns die Liebe Gottes, die Liebe Christi auch so, dass wir, so wie Johannes auch sagt, wir können unmöglich schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben, was wir angefasst haben, diese Erfahrung, die wir von Christus gemacht haben, das müssen wir weitergeben, wie Johannes und Petrus sagt, wir können unmöglich schweigen von dem, wie viel Elan, wie viel guter Eifer haben wir, um auch den anderen Christus zu bringen. Jetzt nicht in sektiererischer Art und Weise, denn das wissen wir ja auch aus persönlicher Erfahrung, das begeistert meistens nicht besonders, sondern das stößt eher auch bei uns auf Ablehnung. Das finden wir vor allem in der heutigen Zeit ein bisschen komisch, oftmals übertrieben. Wir sollen also die Menschen nicht in erster Linie durch Worte zu überzeugen suchen, sondern durch unsere Werke. Das heißt, zuerst müssen wir einmal selber überzeugt sein, dass Gott seine Kirche gegründet, offenbart und gesandt hat. Und dann müssen wir auch überzeugt sein von diesem Wort, das Christus den Aposteln und auch uns sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch, dass auch wir diese Sendung durch die Kirche erhalten haben, dass die Leute zum Heil berufen sind, dass Gott auch durch uns, durch unsere Werke, durch unsere Worte, durch unser Sein, durch unser Beispiel und Vorbild die Leute zum Heil führen möchte. Dass auch wir wirklich Gesandte Christi sind, dass wir eine Aufgabe haben oder wie wir es auch im heutigen Evangelium gehört haben, dass wir eine Verantwortung haben. Gott hat uns gerufen, wir antworten, wir sollen Antwort geben auf den Ruf Gottes und wir sollen Antwort geben, nicht in erster Linie mit den Worten, das auch, aber vor allem durch unser Leben. Wir sollen Zeugnis geben, damit die Menschen glauben können, damit die Menschen auch heute zu Jesus finden können. Eben auch wir sind gesandt, auch in unseren Herzen soll die Liebe des Heiligen Geistes wirken, denn auch wir haben den Heiligen Geist empfangen in der Taufe, in der Firmung. Nicht einfach für uns, sondern damit wir diese Sendung der Kirche weiterführen können.
Um seine Sendung zu vollziehen, bereitet und lenkt der Geist die Kirche durch die verschiedenen hierarchischen und charismatischen Gaben. Durch ihn empfängt die Kirche, die mit den Gaben ihres Gründers ausgestattet ist und seine Gebote der Liebe, der Demut und der Selbstverleugnung treulich hält, die Sendung, das Reich Christi und Gottes anzukündigen und in allen Völkern zu begründen. So stellt sie Keim und Anfang dieses Reiches auf Erden dar.
Der Heilige Geist, wie wir hier sehen, schenkt der Kirche Gaben und Charismen. Auf diese Charismen kommen wir dann auch noch ausführlicher beim Punkt 799 zu sprechen. Hier nur schon mal, diese Charismen sind besondere Gaben Das sind Gaben, Geschenke des Heiligen Geistes zum Dienst, zur Auferbauung des Leibes Christi. Sie sind meist nicht einfach nur für mich oder eigentlich nie nur einfach für jemanden ganz persönlich, das auch, aber vor allem sind sie zum Dienst für die anderen bestimmt, zur Auferbauung des Leibes Christi. Das heißt, die Kirche ist eben mit den Gaben des Gründers ausgestattet, wie es hier heißt. Also die Gaben zum Heil, zum ewigen Heil. Das bedeutet eben, in der Kirche haben wir, wie es hier schön heißt, sie ist mit den Gaben ihres Gründers ausgestattet. Und der Gründer der Kirche ist Christus selber. Wir haben also in der Kirche die Gaben Christi. Wir haben alles, was es zum ewigen Heil braucht. Nur ist die Frage dann auch, was wollen wir, was verlangen wir von der Kirche? Verlangen wir bloß irgendein Familienfest, wenn jemand getauft wird, weil das so herzig, so schnüssig, so schön ist? Oder verlangen wir vielleicht irgendwie so ein Wellnessgefühl, wie es heute so Mode ist, dass wir uns dann besser fühlen? Je nachdem kann es passieren, dass wir nur um uns irgendwie ein bisschen psychologisch zu erleichtern, zum Sakrament der Beichte gehen, weil es einfach gut tut, mit jemandem zu sprechen. Das stimmt, es tut gut, mit jemandem zu sprechen, aber das Sakrament der Beichte schenkt mir nicht einfach eben ein schönes Gefühl, sondern vielleicht das auch, aber vor allem wird mir die Vergebung der Sünden geschenkt. Ich bekenne meine Sünden voll Reue mit dem Ziel, dass Gott mir diese Sünden vergibt, weil ich sie bereue, weil ich sie wieder gut machen möchte, weil ich ein ganz neues Leben anfangen möchte. Verlange ich von der Kirche wirklich das Heil, das ewige Heil? Bei der Taufe fragt der Priester auch danach, was verlangt ihr? Um was bittet ihr die Kirche für euer Kind? Und es gibt da schon auch mehrere Antworten. Eigentlich die schönste Antwort, das hat auch mal Papst Benedikt gesagt, eben auch nach dem alten Ritus der Taufe, heißt es, den Glauben. Und dann fragt der Priester weiter, was schenkt dir der Glaube? Und dann antwortet man das ewige Leben. Und Benedikt der 16. sagt dann auch, damit zeigt eben nur schon diese Frage, dass die Taufe uns etwas schenkt, was wir uns nicht selber schenken können. Damit weist eben die Taufe auf etwas Größeres hin, auf etwas, das eben nicht nur einfach ein schönes Gefühl ist oder ein schönes Familienfest. Auch wenn das eben auch im guten Sinne, je nachdem, dabei sein kann. Aber das ist nicht das Wesentliche, sondern die Taufe schenkt mir etwas, das ich mir nicht selber schenken kann, das ich nicht selber machen kann. Es schenkt mir das ewige Heil, das ewige Leben. Sie schenkt mir Christus, das Leben Christi. Das heißt, so wie es auch hier eben erwähnt wird, die Kirche hat die Sendung, das Reich Gottes zu verkündigen und zu begründen. Sie ist der Anfang, sie ist der Keim des Reiches Gottes auf Erden. Und in der Taufe bekommen wir ja diesen Keim, diesen Samen des göttlichen Lebens, des Lebens Christi. Dann soll dieser Keim eben wachsen, soll blühen, soll Frucht tragen. Dabei kommt es auf den Boden darauf an, worauf dieser Keim fällt. Jesus macht ja auch dieses Gleichnis von dem Samen, den der Sämann aussät, und dieser Samen, der auf verschiedene Arten von Boden fällt. Und je nachdem bringt er leider keine Frucht, aber je nachdem eben auch 30, 60 oder 100-fach. Nun, Wie sieht das bei uns aus? Haben wir wirklich ein gutes Herz? Das heißt, ist unser Herz ein guter Nährboden für das Heil, das wir bekommen haben? Dieses Heil, das uns die Kirche schenkt und immer wieder bereit ist, aufs Neue zu schenken, immer wieder bereit ist, diesen Samen des Wortes Gottes, des Lebens Gottes in unser Herz zu pflanzen.
Die Kirche in Herrlichkeit vollendet. Die Kirche wird erst in der himmlischen Herrlichkeit vollendet werden, bei der Wiederkunft Christi in Herrlichkeit. Bis dahin schreitet die Kirche auf ihrer Pilgerschaft dahin zwischen Verfolgungen der Welt und Tröstungen Gottes, wie es der heilige Augustinus ausdrückt. Hier auf Erden weiß sie sich fern vom Herrn in der Fremde und sehnt sich nach dem vollendeten Reich, danach mit ihrem König in Herrlichkeit vereint zu werden. Zur Vollendung der Kirche und durch sie zur Vollendung der Welt in Herrlichkeit wird es nicht ohne große Prüfungen kommen. Erst dann werden alle Gerechten von Adam an, von dem gerechten Abel bis zum letzten Erwählten in der allumfassenden Kirche beim Vater versammelt werden.
Nun ein sehr wichtiger Punkt, den wir hier gelesen und gehört haben. Die Vollendung der Kirche hier auf Erden gibt es nicht. Das heißt, das Paradies hier auf Erden, das gibt es nicht. Das müssen wir uns leider aus dem Kopf schlagen. Auch wenn wir es noch so suchen, auch wenn wir noch so vollkommen sein möchten, wirklich im besten Sinn das Beste möchten, ein Herz voller Liebe haben und wenn auch alle anderen dieses Herz voller Liebe haben, aber hier auf Erden ist die Kirche unterwegs zur Vollendung. Sie ist noch nicht vollendet. Das heißt, die Kirche wird nie ohne Fehler, nie ohne Sünder sein, weil nur schon, wenn wir auf unser Leben schauen, und wir gehören ja eben auch zur Kirche, wir bilden den Leib Christi, die Kirche hier auf Erden, und wenn wir auf unser Leben schauen, könnten wir wahrscheinlich kaum behaupten, dass wir schon vollendet sind, schon vollkommen sind, dass wir ohne Sünden, ohne Fehler sind, dass wir perfekte Menschen sind. Das heißt, das soll uns aber nicht jetzt einfach dann ablöschen, dass wir uns entfernen und trennen von der Kirche und sagen, ich bin enttäuscht worden oder die Kirche hat so viele Fehler oder sie hat so viel falsch gemacht, sondern im Gegenteil. Es muss uns nur noch mehr anspornen, in der Liebe zu leben, gerade auch diese Schwächen und Fehler, die sündigen Menschen auch, die zur Kirche gehören, voller Liebe anzunehmen, noch viel mehr in der Liebe zu wachsen. Und so haben wir eben auch gehört, wie der Augustinus sagt, dass die Kirche zwischen Verfolgungen und Trost dahin schreitet. Auch etwas sehr Wichtiges, eben gerade weil sie noch nicht zur Vollendung gelangt ist und weil es leider in der Mensch auch Menschen gibt, die nicht die Liebe Gottes im Herzen haben und nicht nach der Liebe Gottes streben und verlangen, sondern die Kirche verfolgen, ihr nicht das Gute wünschen, nicht ihr wohlwollend gesinnt sind, sondern eben boshaft gesinnt sind. Deshalb schreitet die Kirche zwischen Verfolgung und Trost dahin. Das bedeutet aber auch, dass wir auch das immer vor Augen halten sollen, dass wir uns dessen bewusst sein sollen. Denn es kann sein, vor allem dann, wenn wir die Verfolgung spüren, wenn wir eben die Fehler der Kirche vielleicht auch an unserem eigenen Leib spüren, dass wir die ganze Zeit jammern und klagen, dass wir uns gebärden, wie wenn das etwas ganz Außerordentliches wäre. Nein, eigentlich eben ist es etwas ganz Natürliches, fast etwas ganz Selbstverständliches, dass wir eben leiden, dass wir verfolgt werden, dass die Kirche nicht vollkommen ist, dass wir gerade auch durch die Kirche leiden. wenn wir auf die Heiligen schauen, viele sind eben gerade da zur Heiligkeit herangereift, weil die Oberen, der Bischof oder ein Ordensoberer sie nicht verstanden hat und weil sie so eben auch viele Leiden auf sich nehmen mussten. Aber gerade da sind sie gereift, gerade da wurde ihre Liebe zur Kirche noch größer, gerade da haben sie die Heiligkeit unter Beweis gestellt, denn wenn jemand nicht heilig ist, dann wird er sich gegen die Kirche auflehnen, dann wird er über die Kirche schimpfen und schlecht über sie reden. Darin besteht bestimmt nicht die Heiligkeit. Dann noch ein letztes bei diesem Punkt, wo es heißt, die Kirche wird nicht ohne große Prüfungen zur Vollendung kommen. Ein bisschen einfach könnte man sagen, gut, worauf warte ich in diesem Fall noch? Also auf in den Kampf, könnte man sagen. Das heißt, ich kann hier auf Erden kein ruhiges Leben erwarten. Viele Male haben wir das Gefühl, ja, ich gehe in ein Kloster, ich trete in eine Gemeinschaft des geweihten Lebens ein, ich heirate, damit ich ein schönes, ein ruhiges und beschauliches Leben führen kann, damit es mir gut geht, damit ich beschützt bin, damit jemand für mich sorgt oder damit ich mich nicht um dieses oder jenes kümmern muss. Das Problem ist nur, dazu hat Gott uns nicht berufen. Gott hat uns in seine Nachfolge gerufen. Und Jesus selber sagt eben, die Füchse haben ihre Höhlen, die Vögel ihre Nester. Sicher eben, die haben es besser. Aber der Menschensohn, der hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das heißt, wer mir nachfolgen will, sagt Jesus, muss damit rechnen, dass Leiden auf ihn warten, dass er Prüfungen ausgesetzt wird, dass er Entbehrungen tragen muss. Gerade im Paulusjahr können wir ja auch auf den Apostel Paulus schauen, der eben so viele Dinge auf sich genommen hat, um Christus zu erkennen, um Christus nachzufolgen, um das Evangelium zu verkünden. So sollten eigentlich auch wir sein, dass wir uns bewusst sind, wenn ich Jesus nachfolge, dann darf ich nicht unbedingt mit einem bequemen, mit einem äußerlich schönen Leben rechnen, sondern dann darf ich mich sicher freuen auf die Freude, auf die Liebe, auf den Frieden, den Christus mir ins Herz legt. Aber äußerlich muss ich mich auf Verfolgungen, auf Leiden, auf Entbehrungen mindestens gefasst machen. Wenn sie dann nicht kommen, dann ist auch umso besser, aber das ist nicht die Prüfung, der Beweis der Heiligkeit. Ich soll bereit sein, alles aus Liebe zu Jesus zu tragen.
Danke, Herr Pfarrer Fuchs, bis hierher. Wir haben jetzt diesen zweiten Punkt, Ursprung, Gründung und Sendung der Kirche, abgeschlossen. Vielleicht eine Frage noch. Wir haben jetzt gesagt, die Kirche, oder Sie haben es auch ausgelegt, gerade in diesem Punkt jetzt, die Kirche wird nie ohne Fehler, ohne Sünden sein. Also wir werden immer Steine des Anstoßes finden können, wenn wir sie suchen. Und oft muss man vielleicht gar nicht so arg suchen, sondern man sieht sie einfach. Und trotzdem bekennen wir uns zur heiligen Kirche. Manch einer wird sich nun vielleicht fragen, ja, wie geht denn das zusammen, die Heiligkeit? Und trotzdem ist sie nicht ohne Fehler und ohne Sünden.
Ja, wir werden dann auch noch in diesem Abschnitt, aber das geht noch ein bisschen, wo es eben über die eine heilige apostolische und katholische Kirche geht, auch schauen, was dann mit dieser Heiligkeit, mit der heiligen Kirche gemeint ist. Nur schon so viel schon vorweg, vor allem ist die Heiligkeit gemeint einerseits des Gründers, also dass Jesus eben, weil er heilig ist, ist auch sein Leib heilig. Und andererseits wegen dem Heiligen Geist, weil er die Heiligkeit schenkt, weil wir durch die Kirche heilig werden können, weil wir durch die Kirche geheiligt werden, durch das Wort Gottes, durch die Sakramente der Kirche geheiligt werden. Das bedeutet nicht, dass jedes der einzelnen Glieder dann sofort eben schon heilig wäre, sondern eben vom Ursprung, von der Seele der Kirche her, ist die Kirche wirklich heilig. Aber zugleich umfasst der Schoß der Kirche eben auch sündige Menschen, weil wir eben Menschen sind, weil wir noch unterwegs sind. Johannes Paul II. Hat auch gesagt, wir müssen froh sein, dass auch Sünder im Schoß der heiligen Kirche Platz haben, denn hätten nur schon vollendete Heilige Platz, dann hätten wir wahrscheinlich kaum mehr Platz in diesem Schoß der Kirche. Von dem her geht das eben schon auch zusammen. Die Kirche ist eben unterwegs. Man könnte auch ein bisschen das vergleichen, so wie Gott eben alles ins Dasein gerufen hat, aber wie man sagt, auf dem Weg zur Vollendung hin. Es ist zwar gut, Gott hat alles gut geschaffen, wie wir im Schöpfungsbericht hören, aber er hat es noch auf eine zukünftige Vollendung hin geschaffen. Und das bedeutet eben auch, wir haben diese Vollendung noch nicht erreicht. Wir sind zwar unterwegs zu ihr, wir können von der Heiligen Kirche die Heiligkeit bekommen, aber wir haben sie leider noch nicht in Vollendung.
Dankeschön. Katechismus-Sendung bei Radio Horeb gemeinsam mit Pfarrer Andreas Fuchs aus Witzikon in der Schweiz haben wir heute ein weiteres Mal über den Ursprung, die Gründung und Sendung der Kirche nachgedacht und kommen nun noch zum dritten größeren Punkt, das Mysterium der Kirche. Wir betrachten dabei noch anklingend den Punkt 770. Er gibt uns nämlich auch einen guten Ausblick auf das, was uns in den nächsten Sendungen dann erwartet. Dort heißt es, die Kirche steht in der Geschichte, gleichzeitig aber auch über ihr. Nur mit den Augen des Glaubens vermag man in ihrer sichtbaren Wirklichkeit auch eine geistige Wirklichkeit wahrzunehmen, die Trägerin göttlichen Lebens ist.
Ja, es ist eigentlich eine sehr schöne Zusammenfassung hier von dem, was wir heute gesagt haben und auch ein sehr spannender Ausblick auf das, was uns dann nachher in den nächsten Punkten noch erwartet. Denn wir haben ja jetzt ein bisschen gesehen, eben wie die Kirche konkret entstanden ist, also der Ursprung im Herzen des Vaters, die Gründung durch den Sohn und die Sendung der Kirche durch den Heiligen Geist. Jetzt in diesem dritten großen Abschnitt, das Mysterium der Kirche, das heißt eben das Geheimnis der Kirche, denken wir darüber nach oder betrachten wir, was ist die Kirche? Denn eigentlich eben so viele Dinge oder gewisse Dinge habe ich heute schon gesagt, eben die Kirche, auch diese Bilder, die wir schon mal gehabt haben, das die Kirche der Leib Christi ist, die Braut Christi. Und vor allem eben haben wir auch heute gesehen, wie es auch hier heißt, dass die Kirche einerseits sichtbar ist und einerseits unsichtbar oder geistig ist. Das heißt eben, so wie wir auch, wir Menschen, einen Leib haben und eine Seele haben, so ist eben auch die Kirche, wie wir gesehen haben, sie hat einen Leib, das Sichtbare, das, was wir sehen, vor allem eben die Apostel, respektive die Nachfolger der Apostel, die Bischöfe mit ihrem Haupt, dem Nachfolger des heiligen Petrus, dem Papst, die Mitarbeiter der Bischöfe, die Priester und die Diakone, die Gläubigen, die Geweihten. Das ist das Äußere, das wir wahrnehmen können. Aber es gibt eben auch noch etwas Inneres. Das heißt, die Kirche ist eben so wie wir eben ganz Mensch sind, wenn Leib und Seele da ist, so ist die Kirche eben auch ganz Kirche, wenn Leib und Seele da sind, wenn eben das Äußere, das wir sehen, nicht nur das Äußere bleibt, sondern auch das Innere. Und wenn nicht nur einfach das Innere etwas irgendetwas Geistiges ist, sondern eben auch eine ganz konkrete Wirklichkeit ist, die sich gegen außen zeigt. Also wie wir auch andere Male gesehen haben, die Kirche ist eben wie das große Sakrament des Heiles. Ein Sakrament ist ein äußeres Zeichen, das innere Gnaden schenkt. So ist auch die Kirche eben ein großes äußeres Zeichen, das wir feststellen können, das wir mit den Sinnen wahrnehmen können, aber sie schenkt uns vor allem innere Gnaden, wie es hier heißt, eben sie ist Trägerin göttlichen Lebens. Sie schenkt uns das göttliche Leben. Sie ist eben eine sichtbare Wirklichkeit, aber sie schenkt uns eine geistige Wirklichkeit und sie schenkt uns nicht einfach irgendetwas, sondern sie schenkt uns das göttliche Leben. Sie schenkt uns das Leben Gottes. Deshalb sollen wir die Kirche auch wirklich lieben. Eben nicht, weil sie uns irgendetwas schenkt, ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Trost, ein bisschen ein gutes Gefühl, sondern die Kirche als lebendiger Leib Christi, als äußere Wirklichkeit, die wir wahrnehmen können, schenkt uns das göttliche Leben, schenkt uns Christus. Und deshalb ist die Kirche, wie es hier eben am Anfang heißt, in der Geschichte. Es gibt eine Geschichte der Kirche. Man kann in Dokumenten eben viele Dinge wahrnehmen, was die Kirche tut, was die Kirche ist. Sie steht in der Geschichte, aber weil sie das Leben Gottes schenkt, ist sie auch über der Geschichte. Denn eben sie ist größer einfach als das, was man wahrnehmen kann mit unseren menschlichen Sinnen. Sie ist eben der lebendige Leib Christi, der uns das Leben Gottes schenkt. Und auf diese beiden auch Spannungspole, eben das Äußere und das Innere, diese äußere Organisation auch und diese innere Wirklichkeit, die uns das göttliche Leben schenkt, das werden wir in den nächsten Punkten dann auch sehen, wie man das zusammenbringen kann.
Ja, dann danke, Herr Pfarrer Fuchs, für die Betrachtungen von heute. Liebe Zuhörer, für Sie noch der Hinweis, Sie können gerne diese Sendung auch bei unserem CD-Dienst bestellen unter der 0700 75 25 75 20. Sie können diese Sendung aber auch per Podcast abonnieren von www.horeb.org, unserer Homepage. Herr Pfarrer Fuchs, am Ende dürfen wir Sie wiederum Ihren priesterlichen Segen bitten, dass es uns immer mehr gelingt, die Kirche als das zu verstehen, was sie wirklich ist.
Ja, wir möchten Maria, die Rosenkranzkönigin, bitten, dass wir durch sie, auch sie, die Mutter der Kirche, eine große, tiefe Liebe zur Kirche bekommen. Wir dürfen auch daran denken, dass auch das Rosenkranzgebet so etwas wie einen Leib und eine Seele hat, eben wie wir und wie die Kirche, nämlich das äußere Beten, der Leib des Rosenkranzes und vor allem die Betrachtung dann an der Hand der Mutter Gottes, durch die Augen der Mutter Gottes, der Geheimnisse Christi, dass wir so gerade auch durch den Rosenkranz, durch Maria zu Jesus geführt werden, durch Maria, durch die Mutter der Kirche eben auch zu Jesus, dem Leib Christi der Kirche, geführt werden und so die Kirche, was sie wirklich ist, immer mehr verstehen und vor allem immer mehr auch lieben, in unser Herz aufnehmen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Rosenkranzkönigin und Mutter der Kirche, segne, behüte und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke fürs Dabeisein und alles Gute wünscht Ihnen Doris Frey.